Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 279 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 31. Juli 2026. Es ist die letzte Polly-Folge vor der Sommerpause und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk blicken wir zurück und nach vorne auf den Herbst der Reformen.
Mit den BAV-Maklern Fiona Schwesig und Mario Bartosch sprechen wir über... Klar, die betriebliche Altersversorgung in der Praxis.
Und in den News der Woche gibt es ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs zu Riester. Elementkunden brauchen Geduld. In der betrieblichen Vorsorge gibt es noch ordentlich Potenzial. Und nur jeder zweite Deutsche kennt die digitale Rentenübersicht.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Und jetzt aus der Redaktion.
Ein letzter Schmalltalk vor der Sommerpause. Zeit für einen Rückblick und einen Ausblick.
Ja.
Und, als wäre es schon Ende des Jahres, ey.
Ja.
Aber das kommt schneller, als man so glaubt.
Ja, wir brutzeln hier gerade so ein bisschen vor uns hin. Ich habe meinen Urlaub schon durch, meinen Sommerurlaub. Du hast deinen noch vor dir.
Ich habe meinen noch vor mir.
Ja. Also mein Erholungseffekt ist auch schon wieder weg.
Und ich schlepp mich zu meinem Urlaub hin.
Ja, du schleppst dich. Wie übrigens auch, und jetzt kommt eine ganz subtile Überleitung, ne, Frau Schmidt? Oh, wie übrigens auch die Regierung.
Ja.
Die schleppt sich auch
so. Da hat
es jetzt
auf den letzten Metern vor der Sommerpause natürlich noch ein bisschen Alarm gegeben mit der Kabinettsumbildung.
Ja. Weißt du, Schmidt, wenn viel gehobelt wird, dann fällt auch mal ein Span.
Ja. Auf diesen Witz hast du bestimmt monatelang, nein.
Ich habe hart dran gefeilt, wobei, ja, auch beim Feilen entstehen Späne. Der Span ist gefallen und deswegen wurde alles umgewürfelt. Und was haben wir festgestellt, Schmidt? Wir werden Nina Wagen vermissen.
Ja, tatsächlich. Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, ist ja dann jetzt Kanzleramtschefin. Mhm. Und also erstens fanden wir sie fleißig, weil sie die Reformen, die anstehen, ja nun doch auch ordentlich durchgepeitscht hat, zumindest angefangen hat in manchen
Richtig.
Teilen.
Richtig. Und ich bin auch wirklich angetan, also muss ich sagen, von diesem Fleiß. Hätte ich so nicht gedacht. Ja.
Ja. Man muss ja auch sagen, ich glaube, Gesundheitsminister ist mit der undankbarste Job, den man haben kann im Kabinett.
Hatte Lauterbach schon gemerkt. Übrigens auch ein Herr Spahn.
Als Journalisten, die ja regelmäßig zu News dann auch Bilder raussuchen müssen, sie hat eine wunderbare Mimik.
Großartig.
Es gibt so schöne Bilder von ihr, wo sie ein Gesicht zieht. Das ist einfach immer gut.
Ja, Frau Wacken, wenn Sie das hören, das ist nicht despektierlich gemeint, wirklich. Aber wir haben wunderschöne Fotos von Ihnen da gehabt. Das hat schon echt immer ein bisschen Spaß gemacht. Also sie wird uns wirklich fehlen. Das war immer tolles Futter. Es waren tolle News auch. Hier war mal was, da war zwei dicke Reformen auf dem Tisch gehabt, ne?
Genau.
Die arme Frau.
Und was erwarten wir jetzt von Herrn Linnemann?
Ich erstmal gar nichts, weil ich überhaupt nicht auf dem Radar habe. Du so?
Ich glaube, er könnte jetzt zum Beispiel bei der GKV-Reform in Sachen Pharmaindustrie vielleicht ein bisschen netter zu denen sein wollen, würde ich Ihnen so einschätzen.
Ja, das
weiß
befürchte
man aber noch
ich
nicht
ein bisschen.
So genau.
Das,
schauen wir
ja.
Wir werden es sehen.
Ich glaube, die schnüren auch schon ihre Lobbypakete. Also die ein Pharmaverband.
Das machen die ja
alle. Ja, ein Pharmaverband hat auch schon angekündigt. Ja, Herr Linnemann ist ja der Wirtschaft zugewandt oder so, irgendwie haben die das ausgedrückt. Und deshalb, und das schwant mir schon übelst. Mhm. Das lag mir ja schon so quer im Hals. Weißt du, wenn die GKV-Reform setzt einfach darauf, dass alle einen Beitrag leisten. Und wenn aber die Pillendreher, wie wir sie immer lieb genannt haben, am Markt, wenn die so gar nicht bereit sind, irgendwas beizutragen. Und das sind sie nicht, dann ist das schon ätzend, oder? Also ich finde das blöd.
Ja, ich weiß, du magst die Pharma-Lobby so gar nicht. Aber
das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Also, boah.
Ja, die Ärzte haben ja auch schon wieder appelliert an ihn, da vielleicht Teile zurückzunehmen, weil sie Kassenärztliche Bundesvereinigungschef Herr Gassen, der meinte ja, der Schaden ist jetzt schon angerichtet. Sie merken jetzt wohl schon, wie in der Ärzteschaft Leute in Ruhestand gehen und auf den ganzen Kram keinen Bock mehr haben.
Ich tu mir den
und
Scheiß
das entsprechend
nicht mehr an, ja.
dazu führen würde, dass man noch länger auf Termine wartet und die Ärztedichte noch weiter abnimmt. Also es wird vielleicht noch ein paar Nachjustierungen geben. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber auch Herr Linnemann hat jetzt einen undankbaren Job. Er muss ja dann auch im Herbst die Pflegereform voranbringen. Auch das ist kein schönes Projekt.
Ich glaube, deswegen hat er auch so verkniffen geguckt. Also Frau Waken sah irgendwie so ein bisschen entspannt aus, als hier unser Superkanzler das verkündet hat, die Personalie. Ja. Herr Linnemann hat, also auf dem Foto ist das zu sehen, der sah nicht wirklich begeistert aus. Ich glaube, das ist
auch ordentlich,
ein Scheißjob.
Wie gesagt, das ist ein schwieriges Ressort.
Ja.
Wir sind sehr gespannt, wie er es meistern wird.
Es ist, ich glaube, Schmidt, auch alle Reformen, so in der ersten, wir gucken ja auch ein bisschen zurück auf die erste Jahreshälfte. Ich glaube, jede Reform stand unter dem Zeichen, die Kohle fehlt. Die Ausgaben sind zu hoch, die Kohle fehlt.
Genau.
So.
Ja.
Und was soll er denn da machen eigentlich?
Und es wird also Einschnitte geben und die wird man nicht gut finden. Deswegen,
richtig.
Du läufst halt sehenden Auges in die Unzufriedenheit verschiedener Bevölkerungsschichten und kannst es halt keinem recht machen im Endeffekt. Deswegen
das ist
kein schöner Job.
Nee,
aber er muss gemacht werden, es ist halt wichtig. Gerade das Pflegesystem steht ja auch kurz vor dem Kollaps in ein paar Jahren, würde ich jetzt mal prophezeien. Wenn man sich die Eigenanteile jetzt schon anschaut und so, das wird keiner mehr bezahlen können, wenn das noch weiter nach oben geht.
Ja. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, Schmidt, also ich glaube, so ein Geheimhebel, nee, so geheim ist der, glaube ich, gar nicht, die Krankenkassen haben das schon gemerkt, ist Prävention.
Ja.
Ne? Einfach, dass die Leute wirklich mal ein bisschen besser darauf gucken, was sie essen, wie viel sie trinken, da fasse ich mir jetzt um meine eigene Nase auch ein bisschen, was sie trinken, ich denke, die Zuckersteuer ist da keine schlechte Idee. Ohne da Leuten zu nahe zu treten, aber manchen Leuten sieht man an, was sie essen und da könnte man, glaube ich, eine Menge machen. Wir werden sehen, was da jetzt noch kommt und es ist aber im Endeffekt wie zu Hause, ne? Wenn ich meinen Lebensstandard nicht mehr bezahlen kann, dann muss ich entweder meine Einnahmen erhöhen oder halt die Ausgaben senken und das ist dasselbe, das ist ganz simple Mathematik, aber alle meckern rum und jetzt bin ich gespannt, wenn Linnemann aufweicht, dann müssen die Beiträge steigen.
Ja, und da ist ja auch irgendwann das Maß erreicht. Also es ist ja jetzt schon, wenn dann auch Beitragsbemessungsgrenze und so steigt. Also
ja, und auch die normalen Prozente.
Es ist schon nicht mehr so wirklich lustig, was man für den Sozialstaat bezahlt, jetzt schon. Also da wird auch die Bereitschaft der Bevölkerung, glaube ich, ist da jetzt, hat da schon ein Limit erreicht, wo glaube ich, nicht mehr so viel geht.
Ich hab meine Beiträge immer gerne gezahlt, Schmidt, du weißt das. Ne?
Ich auch.
Aber irgendwann ist auch echt
Irgendwann ist auch mal
gut. Und jetzt habe ich auch langsam die Faxen dicke.
Genau.
Und dann hoffe ich, dass es einfach andere Mittel geben wird. Aber jede Reform, auch die Rentenreform, die wir ja noch gar nicht jetzt angesprochen hatten,
die
es geht
dann auch
immer
noch
darum,
im
genau. Die Ausgaben passen nicht zu den Einnahmen und irgendwo müssen wir dann halt was machen. Wie fandst du die Rentenreform?
Die Vorschläge zur Rentenreform für die gesetzliche Rente?
Ja, danke, dass du mich korrigiert hast.
Weil
die ist ja noch gar
bisher
nicht durch.
Haben wir ja vor allem die private Altersvorsorgereform gesehen, die wir
ist durch.
Schon ausführlichst diskutiert haben.
Ja.
Die Rentenreform, ja gut, die haben ja gesagt, sie wollen die Vorschläge der Rentenkommission weitgehend umsetzen. Ne? Das sind ja die Klassiker, über die wir auch schon Jahre reden, wie Anhebung. Renteneintrittsalter und so weiter und so fort.
Schwedisches Modell.
Auch da bin ich gespannt, was sich im Endeffekt durchsetzt. was sie durchbekommen durch Bundestag und Bundesrat.
Ja.
Aber auch da muss halt was gemacht werden. Also geht ja nicht so weiter.
Und ich bin immer noch gespannt, wer dann dieses Vermögen verwalten soll. Also bei der Frühstartrente ist ja die Bundesbank dann dafür verantwortlich, was ich nicht verstehe. Ich fand es viel naheliegender, das den Kenfo-Leuten zu geben, vom Atommüllfonds, weil die das wirklich gut machen. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Das ist schon wieder irgendwie da so mehr Aufwand, glaube ich, als nötig ist. Und umso gespannter bin ich, was dann passiert mit dieser, wie nennt man das, diese gesetzliche Kapitalrente, ne? Also erstmal A, unsere Beiträge steigen ja auch da nochmal ein Stück, aber das geht dann halt in die eigene Vorsorge, in so ein eigenes Aktienvermögen, dann endlich mal, nachdem die Schweden das schon seit 30 Jahren oder länger haben, werden auch die Deutschen endlich wach. Mal gucken, wer das dann macht. Aber auch da, wir werden wieder erstmal mehr bezahlen müssen. Schon nicht so geil. So. toll, ne? Also, boah, da kommt man so richtig in Sommerstimmung.
Ja. Aber bin ich ja eh nicht. Ich bin ja eh kein Sommermensch. Ich freue mich auf den Herbst. Ich bin froh, wenn der August rum ist.
Ja, dann nervst du mich jetzt schon.
Ich dekoriere auch schon ein bisschen herbstlich in meiner Bude. Ich finde, ab August kann ich das machen. Also kann ich,
ich nicht.
Ich könnte auch das ganze Jahr über Weihnachtsdeko aufhängen, wenn ihr mir das, weil ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Ich kann machen, was ich will.
Nein.
In meiner Bude kann es aussehen, wie es will. Also ich freue mich sehr, wenn die nächsten 4 Wochen rum sind und wir dann wieder einen schönen Podcast natürlich auch machen können. Klar.
Ja.
Ja. Weil, an dieser Stelle sei auch mal kurz erwähnt, wir werden es auch zur Abmord nochmal sagen, aber am 4. September wird die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause erscheinen und nach Jahren des Dranbleibens
haben
wir es geschafft und werden Julia Wiens von der BaFin, oberste Versicherungsaufseherin in Deutschland, zum Gespräch haben.
Wir freuen uns schon.
Wir freuen uns sehr, genau. Darauf können Sie sich also schon mal freuen.
Genau. Und bis dahin haben wir erstmal Sommerpause und dann gucken wir mal. Ich freue mich noch ein bisschen über den Sommer, denn das ist genau meine Jahreszeit. Ich finde das auch ganz schön, wenn es ein bisschen warm ist. Also nicht 35 Grad, das ist ein bisschen doll.
So unterschiedlich sind die Leute.
So unterschiedlich sind wir hier. Genau. Ja. Wer aber A zum Sommer, B zum Urlaub, C zu Reformen, D zur Pharmaindustrie uns etwas mitteilen möchte oder uns hier mal ein bisschen maßregeln will, weil wir jetzt wieder zu viel hohl gelabert haben, der schickt uns bitte eine E-Mail an
redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Schöne Urlaubsgrüße sind auch willkommen. Wir freuen uns über alles.
Genau.
Also
schreiben Sie uns.
Im Gespräch. Wenn man die auf betriebliche Altersvorsorge spezialisierten Makler Fiona Schwesig und Mario Bartosch ins Poddy-Studio holt, kriegt man gleich mehrere Themen auf einmal abgedeckt. Erstens die Frage, wie Tochter und Vater geschäftlich miteinander klarkommen. Zweitens, wie das Geschäft mit der BAV läuft, insbesondere im Medien- und Verlagswesen. Und wie man die Menschen berät. Und drittens, was die Politik tun könnte, um die BAV weiter zu verbreiten, was sie ja will. Und ob sie auf dem richtigen Weg ist. Das ist jetzt mal eine Menge Stoff, also fangen wir mal an. Hallo Fiona, hallo Mario.
Moin.
Schön, dass wir uns hier treffen bei German Wahnsinn auf St. Pauli. Können Sie jetzt hier draußen nicht sehen, aber wir sitzen hier in diesem wunderschönen Tonstudio mit den dicken, flauschigen Teppichen und wollen uns ein bisschen über euer Geschäftsmodell unterhalten und die betriebliche Altersvorsorge. Lasst uns doch erstmal unsere Zuhörer da an den Geräten abholen. Was macht ihr denn genau? Wer von euch macht was und was macht ihr insgesamt?
Ja, vielleicht starte ich auch. Also vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
Sehr gerne.
Ja, also wir machen betriebliche Altersversorgung für KMU-Betriebe und haben da einen großen Schwerpunkt auf die Buch- und Medienbranche. Genau, ich würde sagen, inhaltlich haben wir das nicht so stark aufgeteilt, sondern machen relativ ähnliche Sachen, haben eher die Kunden aufgeteilt. Aber bei den Kunden machen wir relativ deckungsgleich die Sachen, würde ich sagen, oder?
Kann man so sagen, ja. Also Fiona hat die jungen Frauen, ich die etwas älteren Semester.
Die alten Männer.
Ja, genau. Von daher, das ist schön für mich, hat Fiona ungefähr 90% der Arbeit. So ist die Auftrag. Nee, also wir machen so 50-50, kann man sagen. So wie sich die Leute die Termine bei uns buchen über das Buchungstool.
Ihr seid ja Vater und Tochter, was die Sache ja erstmal aus unternehmerischer Sicht ganz interessant macht. Also mir wäre jetzt nicht eingefallen, bei meinem Vater einzusteigen. Wer hat denn hier jetzt wen zu irgendwas gezwungen oder überzeugt oder wie ist das entstanden?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ich weiß auch nicht, das war wie so eine Eingebung. Also es war nie geplant. Ich habe ja 3 Töchter, also Fiona hat noch 2 Halbschwestern. Und es war nie geplant, dass jemand da mal einsteigt in das Unternehmen. Fiona hat dann geplant, Lehramt zu studieren, war dann in Wien, hat dann aber relativ schnell gemerkt, ist dann doch nicht so das Richtige für sie.
Aber Lehrer können wir auch gebrauchen in Deutschland. Also
ne? Genau, so. Aber wir können ja auch belehrend in unserer Branche sein. Von daher kann man das dann da fortführen. Ja, dann war die Frage, was soll sie machen? Und ich habe dann für mich überlegt, frag sie doch einfach mal, was willst du machen? Und dann sagte sie, ja, was mit Psychologie vielleicht? Und dann war für mich wirklich so, wie so eine Eingebung, ist tatsächlich so, Leuten Wissen vermitteln, das geht auch in der Versicherungsbranche. Finanzwissen ist ja nun auch nicht gerade so verbreitet, auch gerade bei den Jüngeren. Ja, Thema Helfen, eigentlich alles sowas, was in die Psychologie reingeht. Ein paar mehr Aspekte, die Fiona wichtig waren, das haben wir dann ausgetauscht. Und ja, kannst du vielleicht noch was erzählen? Und das hat ja letztendlich dann dazu geführt, dass du da erstmal reinriechen wolltest und dann ja bis jetzt in der Branche geblieben bist.
Ja, also hast du schon eigentlich relativ gut zusammengefasst. Genau, ich fand Lehramt an sich cool, was mit Kindern zu machen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, so dieses Wissen vermitteln mit Geduld, mit warum ist das so, warum schreibt man das Wort groß, das Wort klein, das hat mich selber einfach nicht so interessiert. Dann habe ich gedacht, dann sollen das vielleicht andere Leute machen. Aber man ist immer ganz witzig, auch bei Mitarbeiterveranstaltungen, sagt Papa mittlerweile immer dann schon vorab, Achtung, Fiona wollte eigentlich mal Lehrerin werden, die fragt gern ab.
Alle in Deckung.
Ja, genau.
Wem vermittelt ihr denn dann Wissen, den Arbeitgebern oder denen, die dann vorsorgen?
Also sowohl als auch in erster Instanz ist es dann halt immer der Arbeitgeber, also die Firma, sprich Geschäftsführer, Personalabteilung, die wir dann versuchen da abzuholen. Und wenn dann da die betriebliche Altersversorgung umgesetzt wird, dann, wie gesagt, machen wir Mitarbeiterveranstaltungen. Da vermitteln wir das Wissen dann an die Mitarbeitenden. Und die können sich ja auch Termine buchen online. Und wenn wir die dann beraten, dann auch an die, ne, einzeln.
Okay, und welche Positionen habt ihr jetzt genau in eurer Firma? Wer ist jetzt genau was?
Ja, das haben wir uns vorhin auch gefragt.
Alle sind Chef.
Genau, Fiona ist die Chefin und ich bin der Assistent.
Nee.
Also ich bin der Gesellschafter, Geschäftsführer. Fiona ist Geschäftsführerin seit letztem Jahr. Ja, und wir beraten eben beide. Also ja, wir sind quasi in gleicher Richtung, gleicher Position und auf Augenhöhe dann unterwegs.
Ich habe das ja schon öfter gehört, dass jetzt Makler durchaus dann den Staffelstab weitergeben an die nächste Generation, an die Kinder. Welche Vorteile hat das und welche Nachteile hat es? Zankt man dann anders? Oh, Papa.
Also wir haben uns wirklich im Vorfeld, weil wir ja dachten, vielleicht kommt so eine Frage auch, und die wird uns immer wieder gestellt auch tatsächlich, wie ist denn das so im täglichen Miteinander? Und uns fällt wirklich fast gar nichts ein, was negativ ist. Es ist tatsächlich, also wir haben uns jetzt in den letzten 4 Jahren wirklich nicht einmal gestritten irgendwie oder so. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Punkt mal eine andere Auffassung, ist dann aber auch eher marginal unterschiedlich. Also von daher gibt's da an dem Punkt keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Und der Vorteil ist eben, wir kennen uns schon 25 Jahre und es ist großes Vertrauen da, ne? Und wenn dann der Humor auf der gleichen Ebene ist und so, das hilft dann auch, wenn man so ein bisschen ähnlich tickt. Nicht gleich, ist logisch. Das hilft schon enorm, denke ich mal.
Hattest du mal das Gefühl, weniger zu sagen zu haben, Fiona?
Naja, also am Anfang, ich habe ja auch in der Firma gelernt. Da war es natürlich so, dass ich ja jetzt noch nicht so viel Wissen einfach aufgebaut hatte. Da war das dann natürlich schon klar, dass ich jetzt nicht irgendwie zu einem neuen Firmenkunden fahre und sage, ja, übrigens, so und so läuft die BAV. Also einfach aufgrund von nicht existentem Wissen. Und das hat sich dann aber sukzessive so aufgebaut. Und ich würde sagen, also mittlerweile habe ich da jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da nicht gleichwertig behandelt werde oder so. Also
dann kommen wir mal zu eurer Kundengruppe. Das ist ja irgendwas mit Medien. Das kommt mir irgendwie bekannt vor bei Pfeffi. Was zeichnet denn jetzt Medien und Verlage als BAV-Kunden speziell aus?
Ja, also die Buch- und Medienbranche ist ja sehr weiblich dominiert. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr viele Frauen. Das heißt, das bringt natürlich das Thema Elternzeit oft mit sich. Das bringt das Thema lange Teilzeitzeiten mit sich. Generell die Branche hat natürlich jetzt nicht die allerhöchsten Gehaltsstrukturen. Das ist auch ein Punkt, den man dabei mit beachten muss. Also da würde ich sagen, das sind, um jetzt mal so ein paar Punkte zu nennen. Das
ja, überwiegend Akademikerinnen, muss man auch sagen. Die lesen viel, die lesen auch mal Versicherungsbedingungen und fragen dann entsprechend, lernen wir dann auch immer mal wieder dazu. Auch die Versicherer, die wissen auch manchmal gar nicht, was sie da reingeschrieben haben.
Verrückte Leute.
Das ist ganz lustig, aber es ist eine sehr angenehme Klientel, muss man wirklich sagen. Absolut angenehm im Umgang.
Unaufgeregt oder warum?
Ja, ich würde auch sagen, also die sind halt dadurch, dass sie viel lesen, oft schon relativ gut vorbereitet auch. Wenn die in die Beratung kommen, das ist natürlich angenehm. ja, noch einfach so vom Umgang, ne?
Ja, nett im Umgang, also sind höflich, also angenehm im Umgang. Nicht gleich oberkritisch, also sind offen auch tatsächlich interessiert. Also auch wenn wir Veranstaltungen haben, wo wir dann das Thema betriebliche Altersversorgung vermitteln, sind die immer offen und fragen auch viel tatsächlich. Das macht das natürlich auch schön, wenn man so eine lebendige Veranstaltung hat. Und das sagen wir dann auch immer. Also ja, das macht eben auch Spaß, mit jemandem zu interagieren, die dann auch bereit sind, offen fürs Thema sind und wo man dann in den Austausch gehen kann.
Dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zu diesen Veranstaltungen, zu den Fragen und so. Wie reagieren die auf eure Vorschläge, BAV? Das ist ja jetzt noch nicht so irre weit verbreitet in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das noch gar nicht kennen oder so. Was sind das für Reaktionen dann?
Ja, muss man erstmal unterscheiden. Meinst du jetzt auf Unternehmensebene oder die Mitarbeitenden?
Ich würde jetzt erstmal sagen Unternehmensebene. Lass uns da anfangen.
Ich glaube, das ist fast wie in allen Branchen. Der Wissensstand ist nicht so hoch. Man hat häufig, ich sage jetzt mal so salopp, keine Lust auf das Thema tatsächlich. Macht Arbeit irgendwie, die Leute wollen es dann sowieso nicht und so. Also das ist manchmal so der Tenor. Aha. Wir haben es aber sehr viel eben auch mit HR zu tun, also mit Personalern. Hm. Und wir haben ja auch sehr viel große Verlage tatsächlich. Das heißt also, die sind nicht Inhaber geführt, das sind dann eben auch Konzerne teilweise. Und da haben dann die Personalverantwortlichen auch manchmal Sorge, was falsch zu machen tatsächlich. Da ist natürlich dann wieder Interesse dabei, dass man sagt, so wie ist das eigentlich rechtlich irgendwie? Was muss ich tun, ne? Sag ich mal, die Mindeststandards auch rechtlich zu erfüllen? Muss man überhaupt betriebliche Altersversorgung anbieten oder nicht? Das sind so die Fragen. So, und da können wir einen ganz guten Kompass geben, sondern so, das müsst ihr machen, das aber auch nicht irgendwie so. Mhm. Und wir haben Leute im Netzwerk wie Juristen, die helfen dann auch, dass das rechtssicher ist. Und das ist erstmal ein guter Schritt. Und der zweite ist dann, dass man sagt, so, was könnte denn für euch eine Motivation sein? Und dann ist man auch im Boot, dass man da die Leute eben, die Personaler erstmal abholen kann oder eben die Verantwortlichen, dass sie sagen, okay, ich möchte einfach, dass das rechtlich sauber ist. Oder ich möchte Leute auch motivieren, gibt's auch. Oder ich habe eine soziale Verantwortung als Unternehmen. Also das ist recht unterschiedlich.
Was für Argumente bringt ihr dann, wenn solche Bedenken, also kriegt ihr das alles ausgeräumt oder bleiben da auch noch Sachen übrig?
Also ich würde sagen, jetzt zum Thema Rechtssicherheit, das ist halt oft auch bei der Geschäftsleitung dann ein Thema, aber auch für die HR. Also wir haben oft die Situation, Arbeitnehmer wechselt beispielsweise zu einem anderen Verlag, oft wechseln die auch innerhalb der Branche und sagen dann, ich möchte die BAV gern mitnehmen. So, und sage ich, ja, kein Problem, gib mir noch gerne mal die Kontaktdaten von der neuen Personalabteilung, dann rufe ich da mal an, frag mal, wie es da bisher geregelt ist, dann gucken wir, wie man das halt begleiten kann. So, und wenn man dann da anruft und sagt, ja, wie ist denn das eigentlich, gibt es eine Versorgungsordnung, was steht da drin, dass man sich dann eben auch konform der Versorgungsordnung verhält, dann sagen die, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, dann ist es natürlich auch für uns wichtig, dass man sagt, wir machen euch jetzt nicht große Angst, oder das ist jetzt alles ganz schlimm und es ist ein Riesendrama, sondern dass man dann einfach sagt, wäre besser, wenn es das gibt, das kann man aber einrichten, wir lösen das Thema für euch, so ohne, dass man das jetzt riesengroß aufbauscht.
Das ist ja so richtig Nebenarbeit zu den Verträgen dann eigentlich, ne?
Genau.
Wenn du so willst, ne? Jetzt hast du vorhin aber schon angedeutet, die Leute haben jetzt nicht die Übergehälter, ne? Also niedrige Gehaltsstrukturen, hast du gesagt. Wie reagieren denn dann die Angestellten, wenn die das Angebot kriegen, vorzusorgen betrieblich, aber dann ist eben ein bisschen was vom Gehalt noch weg. Also könnte denen wehtun, oder? Wie ist es?
Ja, also das ist unterschiedlich, wie die darauf reagieren, logischerweise. Wenn die sich jetzt einen Termin bei uns buchen, dann kommen die ja von sich aus, haben sich mit dem Thema meistens schon ein bisschen beschäftigt und haben meistens ja auch schon für sich entschieden, eine gewisse Summe können sie abzwacken, sonst würden sie sich, glaube ich, gar nicht erst bei uns melden.
Okay.
So, das heißt, die meisten, glaube ich, sind gedanklich schon, dass sie sagen, okay, meistens mindestens 50. Ehrlicherweise haben wir fast nie weniger als 100 Euro, wo die dann schon sagen, darauf kann ich netto verzichten.
Okay.
Da kommt dann ja, wenn
schon
man...
Schon ein bisschen was, ne?
Genau, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Es gibt aber natürlich auch die Leute, die echt nicht so viel haben. Und dann, also was wir anbieten, ist ja einmal klassisch auch die betriebliche Altersversorgung für die Rente praktisch. Und man kann ja aber innerhalb der betrieblichen Altersversorgung auch Arbeitskraft absichern. Also betriebliche BU praktisch. Da ist es dann auch oft das Thema... Da hatte ich jetzt letztens eine Lektorin, die hat gesagt, oh, ich habe so wenig Geld eigentlich, ich kann mir das gar nicht leisten, mein Einkommen darüber jetzt abzusichern. dann ist es zwar schon ein Vorteil, das jetzt über einen Arbeitgeber zu machen, weil ich spare die Steuern, ich spare die Sozialabgaben, ich kriege vom Arbeitgeber noch einen Zuschuss. Das heißt, mein Nettobeitrag ist ja viel geringer, als würde ich das jetzt privat machen. Aber trotzdem ist es eigentlich zu viel für das, was ich verdiene. Und gerade das ist dann ja aber eine Person, die es halt dringend braucht. Mhm. Weil die kann sich ja gar nicht so viel finanziellen Puffer aufbauen, dass falls sie jetzt mal, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre ausfällt, dass sie davon leben kann. Mhm. Das heißt, das ist dann halt schon...
Wie endet sowas dann?
Schon immer ein Thema. Man sagt, okay, man versucht sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Das ist aber auch immer nur bedingt sinnvoll, weil wenn man zu wenig in dem Bereich jetzt absichert, macht es einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Ja, da muss man halt gucken, dass man die Leute irgendwie abholt. Sie hat dann auch gesagt, ja, dann muss ich gefühlt in eine WG ziehen, damit ich mir das leisten kann mit Mitte 40. Ja, das ist dann schon schwierig, aber eigentlich bisher, die meisten findet man dann einen Weg, ne?
Ja, jetzt muss ich sagen, ich bin inzwischen stolzer Besitzer von 3 Betriebsrenten, also jedem Arbeitgeber eine. Wie gut geht das jetzt mit dem, hast du ja schon vorhin angesprochen, mit dem Vertrag mitnehmen? Wie gut ist das inzwischen entwickelt?
Oh, ich würde sagen von bis, also es ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, in der Theorie ist es gut geregelt. Mhm. Man kann ja Verträge mitnehmen, quasi, dann muss der neue Arbeitgeber zustimmen.
Den übernehmen, ne?
Dann, so.
Ja.
Er muss aber nicht zustimmen, kann ja sagen, so, ihr habt jetzt beim Versicherer A abgeschlossen, wir haben aber Versicherer B und wir möchten gerne, dass es bei B ist. So, und da hat er ja die Gestaltungsrechte. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber ja die Möglichkeit letztendlich ins Gesetz geschrieben, dass man portieren kann. Das heißt also quasi, dass das alte Guthaben dann in das neue transferieren kann. Also wir genauso, wie wenn man das Bankkonto auflöst, das alte, und dann das Geld, was da ist, dann auf das neue packt. Mhm. Das geht auch in der betrieblichen Altersvorsorge in der Theorie. So, in der Theorie sehr gut und in der Praxis eher holperig. Das heißt, unterm Strich klappt es fast immer, aber da müssen eben 2 Versicherer ja dann mitwirken. Die haben keine Lust darauf, keiner verdient dran, das muss man auch eben sagen. Das ist ja kostenfrei, was ja gut ist, sag ich mal, für die Versicherten, gar keine Frage. Aber dadurch dauert das ja lange. Also wie nicht anders zu vermuten, sehr viel Papierkram. Es gibt einen Versicherer, wenn wir wissen, der ist mit im Boden, das ist kein kleiner Versicherer, dann dauert so ein Übertragungsvorgang auch schon mal ein Jahr. So, und das ist dann nicht so schön, das macht eine Menge Arbeit. Aber grundsätzlich ist es erstmal gelöst, früher ging das ja gar nicht. Und dann ist es dann eben so wie bei dir jetzt, hast 3 Verträge, manche haben auch noch mehr. Das ist natürlich doof, muss man so sagen. Das kann man lösen, aber ist im Moment noch so nach wie vor leider etwas holprig. Mhm. Aber auch das machen wir und haben sehr viel Geduld und am Ende klappt es dann auch meistens.
Man muss auch ein bisschen Geduld mit der Politik haben, richtig?
Manchmal. Auf jeden Fall, ja. Es schadet nicht.
Da sind ja jetzt ein paar Pläne auch rausgekommen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, dass diese Rentenkommission, die eingesetzt war, dass die die BAV gar nicht zur Pflicht erheben will. Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das mitgekriegt so ein bisschen?
Ja.
Hättet ihr gerne eine Pflicht?
Ist immer so die Frage, ne? Also Pflicht ist ja immer so ein bisschen das Letzte, was man einsetzt, wenn man es sonst nicht geregelt bekommt. Ist immer so die Frage, also ich glaube, was ich gut fände, wäre ein verpflichtendes Gespräch für jeden Arbeitnehmer. Okay. So, und dann kann die Person trotzdem noch entscheiden, okay, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber ich glaube, dadurch würde man logischerweise viel mehr Menschen erreichen. Jeder würde mal aufgezeigt bekommen, okay, was ist überhaupt meine Rentenlücke? Was ist es vielleicht überhaupt eine Rentenlücke, wenn man sich damit noch gar nicht befasst hat?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man dadurch auch nochmal mehr Frauen erreichen würde, die vielleicht sich nicht so fürs Thema von sich aus interessieren. Genau, und dann hängt es nicht davon ab, ob jetzt irgendwie ein Geschäftsführer sagt, ja, BAV finde ich sowieso doof, das wird bei mir jetzt gar nicht empfohlen. Oder die HR-Person sagt, nee, oh Gott, dann habe ich am Ende Arbeit, das will ich gern vermeiden, deswegen spreche ich es auch nicht an. Und dann kommt die Information nicht zu den Arbeitnehmenden.
Können es nicht mehr blocken dann, ne?
Genau, das würde man damit halt umgehen.
Ja.
Und das fände ich mir auf jeden Fall sinnvoll, das verpflichtend zu machen.
Das wäre dann aber gar nicht so richtig eine Opt-out-Version. Das wäre erstmal eine reine Info-Version. Die würde dir schon reichen?
Ich fände, das wäre auf jeden Fall mal ein Schritt. Man könnte es natürlich auch mit dem Opt-out verbinden.
Ja, ja.
Jetzt hast du, also, wenn ich noch was dazu sagen darf. Also ich persönlich hab da so eine ambivalente Haltung zu und kann das auch gar nicht so leicht beantworten. Also wir sprechen diese Tage ja auch von Thema Wehrpflicht, ne? So, und das, will man das oder will man es nicht? Und letztendlich, da geht's ja darum, Thema lösen zu können, wie man sich verteidigt. Und wie kriegt man das mit Freiwilligkeit hin? Und das ist ja im Moment zumindest in Frage gestellt. So, und genauso ist es ja letztendlich beim Thema Altersversorgung. Das ist einfach ein Problem, was es zu lösen gilt. Das ist nicht gelöst im Moment.
Ja.
Und wie kriegt man das in den Griff? So, und ich denke, wir haben das Thema Pflicht ja schon zumindest bei den Angestellten einer gesetzlichen Rente ein Stück weit gelöst. Da haben wir das ja. Und dann stellt sich für mich die Frage, brauchen wir das tatsächlich auch nochmal in der betrieblichen Altersversorgung? Ich denke, die betriebliche Altersversorgung ist ein gutes Instrument, um diversifiziert vorzugehen, um Altersversorgung zu betreiben. Bin da aber auch weitgehend bei Fiona zu sagen, so, der nächste Schritt wäre einfach erstmal, dass die Arbeitgeber verpflichtet sind, dieses Thema einfach ernst zu nehmen, so. Und was dann der weitere Schritt ist, das müsste man dann einfach mal sehen, so. Man müsste den Arbeitgebern aber auch helfen, weil für die ist es ja auch eine missliche Lage zu sagen, so, ihr müsst irgendwas machen, aber wenn ihr was macht, dann habt ihr eine Rechtsunsicherheit und das ist schon nicht so einfach und da müssten Dinge einfach auch nochmal zusätzlich gelöst werden, müsste man sich Gedanken machen. Also von daher Pflicht eingeschränkt, ja.
Also ihr seid jetzt nicht solche Pflichtfreunde da, merke ich gerade. Jetzt hast du ja gesagt, Arbeitgeber haben auch Angst davor, mehr Aufwand zu haben, dass es kompliziert ist und so. Ist denn das wirklich überhaupt so viel? Oder was haben die denn überhaupt zu tun, außer drei Kringel oder so unter einem Vertrag?
Tja, was zu installieren ist ja noch das Einfachste. Das große Problem ist tatsächlich der Arbeitgeberwechsel. Da hast du ja vier Akteure. Alter Arbeitgeber, neuer Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin.
Ja.
Versicherer. Und wenn wir noch mitmachen, sogar noch einen fünften, der Makler. So, und alle
noch
müssen
ein Versicherer
mitmachen.
Vielleicht.
Ja, so.
Ach so.
Ja.
Und das macht eine Menge Arbeit. So. Mhm. Also.
Ja. Naja, Elternzeit ist ja auch abmelden, wieder anmelden, das auf dem Schirm behalten. Also, ich glaube, das ganze Hin- und Herschreiben mit den Versicherern und so, darauf haben die meisten in der HR-Abteilung keinen Bock. Mhm. Aber dafür ist natürlich gut, wenn man einen Makler hat, dann lagern die das aus.
Das ist euer Job, ne?
Genau, dann übernehmen wir das für die. Oder halt mit einer digitalen Verwaltung, wo die das besser machen können, ist natürlich auch.
Mhm. Ja. Was würdet ihr euch denn noch so wünschen? Jetzt mal gesetzt den Fall, Frau Baas hört vielleicht jetzt gerade hier unseren Podcast oder so. Liebe Frau Baas, was soll die denn mal machen? Was würde euch helfen?
Ich würde zum einen sagen, verpflichtende Informationsgespräche für alle Arbeitnehmenden.
Mit Rechnung wahrscheinlich dann schön, ein paar Zahlen.
Genau, dass auch jeder mal seine Rentenlücke einfach aufgezeigt bekommt und wie er das halt lösen kann, einfach um auch schon mal diese Information weiter in die Masse zu tragen. Dann fände ich es gut, wenn man die Sozialversicherungsfreiheit von 4% auch auf 8% an die Steuerfreiheit angleicht. Mhm. Weil gerade wenn jetzt beispielsweise eine Lektorin sagt, okay, ich mache jetzt einmal die BAV klassisch für das Thema Altersrente und möchte aber auch noch meine Arbeitskraft absichern, das Thema hatten wir jetzt ja schon, dann wäre es natürlich schön, das entlastet die Sozialsysteme hintenrum ja eigentlich auch wieder, dass man sagt, okay, dann ist der Rahmen einfach größer.
Okay.
Weil das vernünftig in die 4% zu schieben, das ist halt, ja.
Zu eng.
Ja.
Ja. Zu eng. Mir wäre wichtig, und das ist ja auch aus der Branche, in der wir unterwegs sind, wirklich den Mitarbeitenden zu helfen, die Altersversorger nötig haben, weil sie wenig verdienen letztendlich und sich eben nicht so viel leisten können. Wir hatten das Thema schon. Bei uns sind ja viele in Teilzeit, ne? Und ganz klar gesprochen, Teilzeitjob heißt auch Teilzeitrente am Ende. Die sind sich ja viele gar nicht so bewusst. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen dürfte, eine bessere Förderung eben für die, die weniger verdienen. Also zum Beispiel, ich verdiene 30.000 maximal im Jahr. Ich kriege dann einen Zuschuss von, ich weiß nicht, fix 50 Euro oder 2%, so wie es bei Riester war. Könnte man ganz einfach regeln, sagen wir so, Einkommen letztes Jahr war so und so viel, davon kriege ich, was weiß ich, 2% Förderung, fertig aus. So, das könnte man einfach regeln. Und man könnte natürlich auch Arbeitgeber unter die Arme greifen, dass man sagt, meinetwegen Unternehmen bis Umsatzgröße X oder 20 Mitarbeitenden, die kriegen Zuschuss, wenn sie das erste Mal betriebliche Altersversorgung anbieten. So, zum Beispiel. Oder die sind automatisch enthaftet oder so. Also da hätte ich viele, viele, viele Ideen dazu, wie man das vereinfachen könnte, um einen, den Arbeitgeber die Sorge zu nehmen, dass die dann auch wirklich voller Mut da mitmachen, keine Angst haben müssen und eben, dass die Menschen, die wenig verdienen, einfach auch dann gut gefördert werden. Weil im Moment haben wir ja das System, muss man sagen, wir haben immer den Steuervorteil, aber der Steuervorteil ist natürlich auch vermehrt bei denen, die viel verdienen, die hoch in der Progression
das
sind.
Das ist so, die Eigenschaft eines Steuervorteils.
Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Gerechtigkeit. So, ja.
Okay, Berlin, ich hoffe, du hast das gehört. Dann würde ich sagen, erstmal ganz vielen Dank in die Einblicke in eure Arbeit und dann hoffen wir mal, dass wir bei der Verbreitung der BAV ein kleines bisschen vorankommen.
Auf jeden Fall.
Dass sich da was tut, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Danke.
Die News der Woche. Nach einem Ritt durch die Instanzen bis hinauf zum Bundesgerichtshof, kurz BGH, setzte sich der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände nun gegen eine Bausparkasse durch. Eine Klausel in den Geschäftsbedingungen für Riester Bausparverträge ist unwirksam, befanden die Richter.
Genau genommen geht es in dem Prozess um zwei Klauseln, die nacheinander griffen. Bis Ende 2021 durfte die Bausparkasse ein sogenanntes Jahresentgelt von 15 Euro pro Bausparvertrag verlangen, verbunden mit dem Recht, diese Gebühr zu erhöhen, wenn sich die Verwaltungskosten ändern. Ab 2022 verlangte die Bausparkasse zwar 24 Euro im Jahr pro Vertrag, das begrenzte sie aber ausdrücklich auf die Sparphase.
Gegen beide Klauseln gingen die Verbraucherschützer vor. Sie beriefen sich dabei auf das Bürgerliche Gesetzbuch BGB. Demnach dürfen allgemeine Geschäftsbedingungen den Vertragsnehmer nicht, Zitat, unangemessen benachteiligen.
Was das ist, müssen natürlich in jedem Einzelfall Richter entscheiden. In zwei Instanzen blitzten die Verbraucherschützer auch mit ihrem Vorhaben ab. Doch nun stellte sich der BGH auf ihre Seite und gab der Unterlassungsklage statt. Die Richter sind der Meinung, dass beide genannten Klauseln die Kunden unangemessen benachteiligen. Sie wälzten Kosten für Tätigkeiten auf sie ab, die die Bausparkasse überwiegend im eigenen Interesse erbringt, heißt es.
Gläubiger des insolventen Schaden- und Unfallversicherers Element Insurance müssen sich gedulden. Wie der zuständige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Friedemann Ulrich Schade, mitteilt, dauert es noch, die Schadensfälle abzuwickeln. Schade arbeitet eng mit der Finanzaufsicht BaFin zusammen, die die Nachricht ebenfalls verbreitet hat.
Dass sich alles verzögert, liegt demnach daran, dass der Insolvenzverwalter alle angemeldeten Forderungen prüfen muss. Erst dann könne er feststellen, wie viel jeder Gläubiger bekommt. Er beteuert, sich mit den Prüfungen zu beeilen. Zur Hilfe habe er einen externen Schadensdienstleister beauftragt, Schäden zu bearbeiten. Trotzdem fließt in diesem Jahr wohl kein Geld mehr. Auch nicht für unbestrittene Forderungen. Die Gläubiger will er auf dem Laufenden halten.
Die betriebliche Vorsorge in Deutschland ist ausbaubar. Nur etwa die Hälfte der Berufstätigen nutzt so ein Angebot. Am verbreitetsten ist die betriebliche Altersversorgung, BAV, mit 37%. Der betriebliche Unfallschutz kommt auf 13% und die betriebliche Krankenversicherung, BKV, auf 11%. Das belegt die kontinentale Studie 2026, die heißt, so versichert sich Deutschland zwischen Klassikern, Trends und blinden Flecken.
Rückenwind könnte es in den nächsten Monaten immerhin für die BKV geben, glaubt Jürgen Wörner, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst bei der Kontinentale Versicherung. Stichwort GKV-Reform. Wörner wörtlich: Höhere Zuzahlungen bei Medikamenten, geringere Festzuschüsse beim Zahnersatz sowie Leistungskürzungen für gesetzlich Versicherte machen den Mehrwert der betrieblichen Gesundheitsvorsorge noch deutlicher.
Bei betrieblichen Versicherungen gegen Berufsunfähigkeit müssen Betriebe ebenfalls noch nachlegen. Nur 8% der Berufstätigen sind hier abgesichert. Eine weitere Erkenntnis der Umfrage: Etwa die Hälfte der Unternehmen sehen entweder keine betriebliche Vorsorge vor, oder die Beschäftigten wissen nichts davon.
Die digitale Rentenübersicht soll den Bürgern hierzulande gebündelt zeigen, wie es um ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge steht. Das Problem? Nur jeder Zweite kennt das Angebot überhaupt. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, kurz DIA. 28% kennen das Angebot demnach, nutzen es aber nicht. Nur rund jeder achte Befragte greift auf die digitale Rentenübersicht zurück.
Warum ist das so? Jeder vierte Nichtnutzer gibt an, sich mit der digitalen Rentenübersicht bisher noch nicht beschäftigt zu haben. Fast ebenso viele sehen für sich derzeit keinen konkreten Nutzen. 23% empfinden den Registrierungs- bzw. Anmeldeprozess als zu aufwendig. Und 22% nennen Datenschutz oder Datensicherheitsbedenken.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir verabschieden uns in die Sommerpause und sind am 4. September wieder für Sie da. Dann, wie schon erwähnt, mit Stargast Versicherungsaufseherin Julia Wiens von der BaFin.
Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie den Sommer und bis bald!